Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Kultur kann erschüttern, verstören oder einen auffüllen wie ein Albtraum. Erfahrungen, um die es auch in unserer heutigen Sendung geht. Eine der schockierendsten Szenen der Filmgeschichte ist schon fast 100 Jahre alt. Dadurch schneidet ein Mann mit einem Rasiermesser das Auge einer Frau. Eine solche grausame Verstümmelung wie im Film Ein andalusischer Hund von Luis Buñuel, das ist im Kino aktuell gar keine Seltenheit. Im Gegenteil, Body-Horror-Filme bestehen aus vielen solchen Szenen, ein beliebtes Genre. Mit The Substance war ein solcher Film dieses Jahr sogar für den Oscar nominiert als bester Film. Eine Schauspielerin steht da im Mittelpunkt, die ihren Job verliert, weil sie zu alt ist und mit einer Droge eine jüngere Ausgabe von sich erschafft. Mit grausamen Folgen für ihren Körper, wie das letzte Drittel des Films dann drastisch zeigt. Auch der Film The Ugly Stepsister, also die hässliche Stiefschwester, ist nichts für Zartbeseitete, quasi eine Horrorvariante von Aschenputtel. Dieser Film kommt heute bei uns in die Kinos und ich spreche darüber jetzt mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus. Frau Nikodemus, bei dem Märchen Aschenputtel, da fällt mir direkt eine Horrorszene ein. Nämlich als die beiden Stiefschwestern nicht in den Schuh passen und sich die Zehen bzw. die Ferse abpacken. Kommt denn diese Szene auch in The Ugly Stepsister vor?
Ja, sie kommt vor und zwar sehr drastisch. Also das Märchen wird hier beim Wort genommen. Ruckedigu-Blut ist im Schuh und zwar nicht nur im Schuh, so viel kann ich sagen. Wobei das Märchen überhaupt relativ originalgetreu erzählt wird, eben nur eben aus der Sicht der hässlichen, in Anführungszeichen, Stiefschwester. Die ist hier die Identifikationsfigur.
Braucht es denn überhaupt den Horror eines Horrorfilms, um diese Geschichte zu erzählen?
Naja, es ist ja auch ein Horror, der hier erzählt wird. Ich meine, in den zugigen Schlössern dieses Königreichs, da herrscht ja wie im Grimmschen Märchen die Tyrannei des Schönheitswahns. Also eine Mutter trimmt ihre Tochter für den großen Bewerbungsball des Prinzen und zwar bis zur Verstümmelung und Selbstverstümmelung des Mädchens. Also hier ist es ein scharlatanhafter, frühzeitlicher Schönheitschirurg, der richtet diesem Mädchen die Nase mit Hammer und Meißel. Künstliche Wimpern werden ihr mit Nadel und Faden an die Augenlider genäht. Oh, und das alles eben, um im Blick des Prinzen zu bestehen, der hier übrigens als Fantasiegestalt von Elvira, so heißt die Heldin, ja, überhöht wird als Teenie-Fantasie, wobei der Prinz in Wahrheit ein fieser Zyniker ist, überhaupt die Verachtung und Geilheit der Männer hier klar gezeigt wird. Und die Mutter der Stiefschwester ist übrigens auch nicht besser, die verdoppelt den männlichen Blick.
Ja, sie lässt sich, glaube ich, sogar, weil sie sich zu dick fühlt, lässt sie sich sogar einen Bandwurm einsetzen. Also richtig eklig. Es ist der erste Spielfilm von Emily Blichfeld. Wer ist denn diese Filmemacherin und wer sind ihre Vorbilder?
Also ich kannte sie vor diesem Film nicht und ich sage, wir werden uns diesen Namen merken müssen, wie man so sagt. Denn dieser jungen Regisseurin gelingt hier wirklich was ganz Tolles, denn sie stellt sich mit allen filmischen Mitteln auf die Seite dieses Mädchens. Also sie umgibt sie so mit einem verwunschenen Realismus, der an osteuropäische Märchenverfilmung der 60er und 70er Jahre erinnert und durch so organisch wirkende Kostüme mit Flicken und Fetzen verlängert sie die zerrissene Persönlichkeit dieses Mädchens und auch die Kamera ist absolut solidarisch. Sie zeigt die Einsamkeit in den düsteren Gemächern und Gängen. Und sie zeigt eben ein Wesen, das eigentlich Leben lieben und begehren will. Und sie zeigt auch die aufbrechende Sexualität dieser Heldin.
Und wie wird das Ganze gespielt? Ist das denn realistisch oder ist das überzogen?
Ich finde, es ist ziemlich realistisch und mit einer ungeheuren Energie gespielt. Also die 24-jährige Schauspielerin Lea Mühren, die bewohnt diese Figur, die zunächst pummelig und mit Zahnspange auftritt, mit Haut und Haaren, wobei die Haare von Elvira ziemlich dünn sind. Die werden dann während der Zurichtung und Optimierung mit einer Perücke verdeckt. Aber unter der getrimmten Fassade, die ja irgendwann auch bröckelt, sieht man hier immer das Mädchen, das verzweifelt um den Blick der Mutter kämpft und um den Blick des Prinzen, eben gefangen in Körperbildern. Und irgendwann kämpft dieses auf unterhaltsame Weise mit den Mitteln des Horrorfilms geschundene Wesen. Ja, irgendwann kämpft sie dann auch um sich selbst. Während übrigens das Schöne, in Anführungszeichen Aschenputtel, nein, sie ist wirklich schön, naturgemäß auch ein bisschen flach bleibt. So ein bisschen wie Heidi Klum, deren Unterwäsche-Werbung ja jetzt überall in den deutschen Innenstädten hängt.
Hat denn The Ugly Stepsister eine feministische Perspektive? Vielleicht im Gegensatz zu The Substance, wo die Frau ja am Schluss eigentlich nur das Opfer ist.
Ja, das ist interessant. Ich finde ja, das stimmt, die Frau ist von der Geschichte her das Opfer. Sie wird total vernichtet in The Substance. Aber ich finde allein durch die horrorhafte Wucht, mit der die weibliche Selbstzurichtung von Demi Moore hier gezeigt wird, hat der Film für mich auch was Feministisches. Und ja, The Substance von Coralie Farjar oder auch jetzt kürzlich der preisgekrönte litauische Film Toxic über junge Mädchen in einer Modelagentur. Man hat wirklich das Gefühl, jetzt mit The Ugly Stepsister, diesen norwegischen Film, man hat das Gefühl, dass junge Frauen mit den Mitteln des Kinos zurückschlagen. Und da ist wirklich was los und das ist doch was Tolles.
Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus war das über den Film The Ugly Stepsister, der heute bei uns in die Kinos kommt. Und jetzt zu einem Schauspieler, der auch von vielen vom Kino her bekannt ist. Als grünen Kobold kennt man ihn im Spider-Man-Film von 2002 oder auch als Jesus im Film Die letzte Versuchung Christi, Willem Dafoe. Eigentlich kommt Willem Dafoe nicht vom Kino, sondern vom Theater, hat seit seiner Jugend immer wieder auf der Bühne gestanden. Und in den 70er Jahren hat er sich der berühmten New Yorker Wooster Group angeschlossen. Daher wohl auch die Idee der Theaterbiennale in Venedig, Dafoe zum neuen künstlerischen Leiter des Festivals zu machen. Seine erste Ausgabe ist jetzt am Wochenende gestartet unter dem Motto Theater ist Body, Body is Poetry. Also Theater ist Körper, Körper ist Poesie. Und das passt gut zum italienischen Starregisseur Romeo Castellucci, ein alter Bekannter von Dafoe. Der arbeitet nämlich mit Bildern und Körpern und kaum mit Worten. Castellucci hat jetzt bei der Theaterbiennale in Venedig seine neue Produktion präsentiert. Die Kartoffelesser heißt das. Und unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt war dabei. Gespielt wurde in einem ehemaligen Lazarett auf einer kleinen Insel.
An einem der vielen Schiffsanleger unweit des Markusplatzes beginnt diese Reise in die Unterwelt. Möwen, Boote, Souvenirhändler. 30 Menschen sammeln sich bei schönstem Sonnenbrillenwetter. Die Theaterbiennale hat für die Fahrt zur Isola Lazzaretto Vecchio einen Shuttle organisiert. Denn die winzige Insel wird nicht von den öffentlichen Vaporetti angesteuert. Auf der Insel neben dem Lido stehen alte Backsteingebäude. Im Mittelalter hat man hier die Pestkranken isoliert. Im 19. Jahrhundert wurde sie als Militärlager genutzt, später als städtischer Hundezwinger. Die Räume sind riesig, kalt und leer. Am Eingang liegen Ohrenstöpsel bereit und eine Mitarbeiterin warnt vor der Dunkelheit, in die wir gleich treten werden. Dann weist sie mit dem verlorenen Licht ihres Lämpchens den Weg ins Schwarz. Ein dunkles Dröhnen von elektronischen Bässen liegt in der Luft, während wir drei Backsteinräume passieren, die jeweils ein szenisches Bild präsentieren. In Raum 1 liegt ein schwarzer Leichensack auf dem Boden. Bei näherem Hinsehen ist ein Zucken darin auszumachen. In Raum 2 greift eine Spitzhacke an Ketten einen ähnlichen Leichensack an. In Raum 3 hängt der Sack mitsamt dem leblosen Menschen darin über einer Metallstange. All das womöglich eine Anspielung auf die hiesigen Pestopfer im Mittelalter. Der vierte und letzte Saal bildet die Bühne für alle restlichen Szenen. War es bislang gerade noch möglich, die Hand vor Augen zu sehen, wird es nun so schwarz, dass schwer zu sagen ist, ob der eigene Körper noch existiert, ob die Augen geschlossen oder geöffnet sind. Dazu kommt ein heftiger Sturm auf. Man meint, ein weit entferntes Schreien zu hören, eine Ahnung vom jüngsten Gericht, der kurze Einblick in eine Nahtoderfahrung oder den Weltuntergang. Als der Sturm verklungen ist, erscheint im fahlen Licht der Rücken eines riesigen grauen Engels mit hoch erhobenem Zeigefinger. Aus der Ferne nähert sich eine Armee aus Bergarbeitern mit schmutzigen Gesichtern, Helmen und kleinen Hoffnungsleuchten. Aus einem zappelnden Leichensack befreien sie eine nackte, todblasse Frau, füttern sie und setzen ihr einen klappernden Metallmund auf, der sie bluten macht und unverständliche Worte aus ihr drängen lässt. Bis nur das stumme Klappern ihres Metallmundes bleibt. Als nächstes, das hat sogar Humor, hängen die Bergleute die Apparatur dem nun kopflosen Engel über den Arm. Die Stimme plappert einfach weiter. Das ist unheimlich, pathetisch, poetisch, aber wie immer beim bildstarken Überwältigungsregisseur Romeo Castellucci auch überaus kryptisch. Am naheliegendsten ist eine politische Lesart. Will man die Statue als mahnenden Engel der Geschichte deuten, den aufgesetzten Mund als das faschistische oder kolonialistische Sprachrohr, die Bergarbeiterarmee als Militär, das sich in gleichgeschalteten Choreografien zusammenfindet, das mitunter aber auch einen metallenen schwarzen Stern, Symbol der Anarchie, in die Luft trägt. Doch auch eine religiöse Interpretation liegt bei Castellucci nahe. Das menschliche Opfer, in Besitz genommen von einem göttlichen Geist, einem drohenden Engel ohne Gesicht. In Castellucci's Oeuvre ist das nicht neu, doch der vergangenheitsträchtige Ort macht die szenische Installation dann eben doch zu einem auffühlenden, immersiven Erlebnis. Mit Van Goghs Bauernporträt »Die Kartoffelesser« hat die gleichnamige Performance allerdings nur das düstere Kolorit gemein. Zurück im lichten Vaporetto mit Sicht auf das märchenhafte Venedig-Panorama wirkt dieser Ritt in den Abgrund wie ein Albtraum, der sich nicht so leicht aus Netzhaut und Unterbewusstsein löschen lassen wird.
Barbara Behrendt war das über die neue Theaterperformance von Romeo Castellucci, die Kartoffelesser, bei der Theaterbiennale in Venedig. Die bekannteste Großbaustelle Deutschlands, das war bis 2020 der Berliner Flughafen, aber seit der eröffnet ist, da fällt der Blick wieder stärker auf ein weiteres Milliardenprojekt, an dem jetzt schon seit 15 Jahren gebaut wird bei steigenden Kosten. Die Rede ist von Stuttgart 21. Ein Name, der auch für heftige Proteste gegen das Projekt steht. Protestiert wurde gegen den Eingriff ins Stadtbild, wegen geologischer Risiken, zu hoher Kosten und nicht zuletzt, weil sich Gegnerinnen und Gegner in die Planungen nicht ausreichend einbezogen fühlten. Fertig werden soll das Projekt um den Stuttgarter Hauptbahnhof zwar erst Ende nächsten Jahres, frühestens, aber schon jetzt hat das Deutsche Museum in München dem Bauprojekt eine Sonderausstellung gewidmet. Frank Zwintscher ist einer der Kuratoren der Ausstellung und ich habe ihn gefragt, warum denn Stuttgart 21 schon jetzt reif ist fürs Museum.
Ja, das ist tatsächlich eine völlig berechtigte Frage. Wir haben ja nicht den ganzen Bahnhof ins Museum geholt, sondern sozusagen ein Bild von einem Bahnhof haben wir ins Museum geholt. Und das Bild von dem Bahnhof ist jetzt möglich, weil der Bahnhof langsam sichtbar wird. Und wir dachten, das ist ein guter Moment, etwa anderthalb Jahre vor der Eröffnung. Und jetzt sieht man, wie dieser Bahnhof, vor allem wie diese große Bahnsteighalle, die liegt ja unterirdisch. Und es gibt aber Lichtaugen, heißt das, in der Decke. Es kommt ganz viel Naturlicht rein. Es ist ein beeindruckender Bau geworden. Und der ist jetzt so weit fertig, dass man sich ein Bild von diesem Bahnhof wirklich vor Ort machen kann. Das heißt, wir haben ein großes Rundpanorama, 10 Meter im Durchmesser, 4,5 Meter hoch, zusammengesetzt aus 124 Einzelaufnahmen. Man steht auf einem der Bahnsteige, der Bahnhof ist im Rohbau fertig und man kann sich einfach diese Bahnsteighalle anschauen und man sieht die Architektur, man sieht diese Kelchstützen, heißt das, also das, was die Decke abstützt, aber es geht eigentlich so wie so ein Sektkelch, gehen die Formen nach oben auf. Man bekommt eben einen Raumeindruck und es gibt einen großen Informationstisch, auf dem die einzelnen Elemente des Bahnhofes nochmal erklärt sind. Wie funktioniert der Bahnhof? Wie sieht es mit der Klimabilanz aus? Was soll dieser Bahnhof eigentlich im Netz der Eisenbahn? Das ist sozusagen der Zusatz zu dem großen Bild.
Ist das mit KI erstellt worden oder wie haben Sie das gemacht eigentlich mit den Fotos?
Das Großfoto ist tatsächlich eine Arbeit eines Fotografen, der Mann heißt H.G. Esch, das ist ein Architekturfotograf und der hat es mit seinem Team zusammen Foto für Foto erstellt. Das heißt, es gibt nichts, was nicht tatsächlich auf der Baustelle ist, also es gibt keine Animation darin, denn das ist ja das Interessante, also wir zeigen ein Bild von einer Baustelle und zwar kein Kunstbild, sondern eine Fotografie, damit man sich wirklich vorstellen kann, wie das sich anfühlt. Und vielleicht noch ein Punkt zu diesem Thema Großfoto, Rundfoto, Fotorotunde, Fotopanorama. Das ist ein ganz altes Medium, das gab es zum Beispiel auf den Weltausstellungen um 1900. Da gab es solche große Panoramen, wo man auf einem Schiff über den Atlantik fahren konnte. Auf dem Schiff stand man und außen drum war eben ein 360-Grad-Panorama. Das ist ein Medium, was es ein Stück weit ermöglichen soll, sozusagen in eine andere Welt hineinzugehen.
Der Titel der Ausstellung lautet ja Stuttgarter Hauptbahnhof, Meisterwerk oder Milliardenbaustelle. Ja, wie beantworten Sie denn die Frage? Ich vermute mal eher Meisterwerk des Architekturbüros um Christoph Ingenhofen.
Der Titel der Ausstellung, den haben wir tatsächlich einfach Stuttgart Hauptbahnhof ganz schlicht genannt. Aber wir haben heute Abend die Ausstellungseröffnung und zur Ausstellungseröffnung gibt es eine Diskussionsrunde und die steht genau unter diesen zwei auf den ersten Blick gegensätzlichen Aspekten. Man wird schnell darauf kommen, naja, irgendwie wird es bestimmt etwas von beidem sein. Das Meisterwerk, das spielt auf unseren Namen an. Wir sind das Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik. So hat man uns vor über 120 Jahren einmal getauft und es steht eben die Frage dahinter, was ist ein Meisterwerk heute eigentlich noch? Architektonisch hat es jetzt schon Preise gewonnen, bautechnisch, also ingenieurbaulich, von der Statik her sind dort Dinge verbaut, die noch nie so realisiert wurden. Auf der anderen Seite die Milliardenbaustelle, das wird man sicherlich bejahen müssen, denn es ist wahnsinnig teuer und in dem Gegensatz stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, ist denn das das wert? Was sind uns vielleicht, wenn man mal von dem etwas altbackenen Begriff Meisterwerk, aber was sind uns vielleicht Ikonen, was sind uns Wahrzeichen wert? Sie haben vorhin schon die Architekten Christoph Ingenhofen, das Büro von Christoph Ingenhofen erwähnt. Die hoffen natürlich darauf, dass sie, man spricht mittlerweile so von dem Elfi, also von dem Elbphilharmonie-Effekt, wie in Hamburg. Ja, alle schimpfen auf das Projekt, es ist irgendwann viel zu spät, viel zu teuer fertig. Und in dem Moment steht man auf der Terrasse der Elbphilharmonie und denkt, oh, eindrucksvoll. Vielleicht war es das doch wert. Wir wollen das gar nicht beantworten im Deutschen Museum. Wir wollen aber die Frage aufwerfen. Wir möchten das diskutieren. Unsere Ausstellung ist ein Blick in die Baustelle. Wir möchten zeigen, wie sieht der Bahnhof jetzt aus. Das ist das Ziel dieser Ausstellung.
Im Deutschen Museum in München ist dem Neubau des Stuttgarter Hauptbahnhofs eine Sonderausstellung gewidmet. Heute Abend ist Eröffnung mit einer Diskussion. Das war ein Gespräch mit Frank Zwintscher, einem der Kuratoren der Ausstellung. Der Künstler Marcel Duchamp hat Anfang des 20. Jahrhunderts Alltagsgegenstände zur Kunst erklärt und damit die Kunstwelt revolutioniert. Besonders bekannt sind sein umgekehrt aufgehängtes Urinal oder auch das Rad eines Fahrrads, das er auf einen Hocker montiert hat. Auch seine 2 Jahre jüngere Schwester Suzanne war eine bedeutende Künstlerin, allerdings viel weniger bekannt als ihr Bruder. Sie hat sich vor allem dem Dadaismus gewidmet. Und während es zu Marcel Duchamp bereits 1973, also wenige Jahre nach seinem Tod, die erste große Retrospektive gab, hat es bei Suzanne Duchamp bis heute gedauert. Und das, obwohl sie 5 Jahre vor ihrem Bruder gestorben ist. Im Kunsthaus Zürich war es jetzt immerhin soweit. Die weltweit erste Retrospektive zu Suzanne Duchamp wurde eröffnet. Christian Gampert berichtet.
Verwandtschaft kann auch ein Nachteil sein. Suzanne Duchamp stand stets im Schatten ihres Bruders Marcel, obgleich sie zur Dada-Bewegung einiges beigetragen hat. Vor allem die Integration von Schrift und Poesie in Bilder wegkippender Industrielandschaften. Dass sie jetzt wiederentdeckt wird, verdankt sich auch der großen Dada-Sammlung des Zürcher Kunsthauses. Duchamp passt da thematisch gut rein, zumal dies weltweit ihre erste Retrospektive ist. Suzanne Duchamps Anfänge in den 1910er Jahren sind zunächst konventionell, ehe in häuslichen Szenen die Proportionen verrutschen und gesichtslose Menschen in leeren Räumen vor übergroßen Betten sitzen. Das Familiäre wird klaustrophobisch aufgeladen und bei an sich harmlosen Szenen wie junge Frau mit Hund sind Personen und Räume zumindest andeutungsweise kubistisch aufgefaltet. Eine neue Qualität haben die streng vertikal konstruierten Stadt- und Industriebilder, ehe der dadaistische Aufbruch, der sich während des Ersten Weltkriegs formiert, dann auch Paris erreicht. Suzanne Duchamp gestaltet da eine Usine de mes pensées, eine eigene Gedankenfabrik, die wie von einer technischen Zeichnerin entworfen wirkt. Duchamp experimentierte als Fotografin mit Doppelbelichtungen, diskutierte mit ihrem Bruder Marcel das Konzept des Ready-Made und fand ab 1916 zur Dada-Bewegung, was sich in einer zunehmend abstrakten und von Mechanik und Technik bestimmten Bildsprache niederschlägt, aber auch in Sprachgirlanden und Gedichten, die die Bilder durchziehen. Kuratorin Talia Quartler.
Mit Suzanne Duchamp können wir unser Verständnis der Kollaboration in der Dada-Bewegung neu justieren. Welche Rolle Materialien spielten, die Beziehung zwischen Ready-Made und Malerei, die Rolle, die Tanz, Wissenschaft, Technologie, Mathematik in dieser neuen Sprache spielten, die die Dadaisten entwickelten.
In ihrer stärksten Phase zwischen 1916 und 1922 reichert Suzanne Duchamp ihre Bilder mit Alltagsmaterialien an. Das Ready-Made ist immer präsent, mit Bienen und Stroh, mit Zahnrädern und Ringen. Aber auch mit Verweisen auf Musik und Kosmologie, mit Zielscheiben und Sextanten, Pfeil und Bogen und Sonne, Mond und Sternen. Das alles war innerhalb von Dada durchaus im Trend, hat bei ihr aber immer einen besonders ironischen Unterton. Eine Zwischenkunst, die leicht ins Dreidimensionale wächst. In eine Assemblage fügt Duchamp ein Porträt des Malers Jean Croty ein, ihres zweiten Ehemanns, mit einem echten Glasauge. Was dann passiert, ist einigermaßen rätselhaft. 1922 zieht sich Suzanne Duchamp aus den Dada-Kreisen zurück und beginnt figurativ zu malen. Und zwar ganz konventionelle, immer leicht sarkastisch gesehene Familienszenen, elegante, züchtige Damen, eine Soubrette im Garten, eine Hochzeit. Abgesehen von den grellen Farben, sie muss die Fauvisten gekannt haben, und den verfremdeten Proportionen ist vieles davon der naiven Malerei abgeschaut. Und dennoch. Einige Arbeiten aus der zweiten Karrierehälfte sind wirklich unkonventionell. Ihre Stillleben haben zum Beispiel sehr ungewöhnliche Gegenstandskonstruktionen. Und bei den Landschaften interessiert sie, wie man in einem Ölbild zeichnen kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg malte Duchamp vor allem weitwinklig verzogene, stürzende Landschaften, allerdings oft in den intensivsten Farben, dies in einer Kunstwelt, die sich damals gänzlich der Abstraktion ergeben hatte. Dass Suzanne Duchamp Abstraktion auch konnte, zeigt das letzte Bild der Ausstellung, gemalt 2 Jahre vor ihrem Tod 1963. Es heißt Le Monde Souterrain, die unterirdische Welt, wüste, gestische Farbschlieren. Es wirkt wie ein ironischer Kommentar. Die oberirdische Welt war Suzanne Duchamp allemal lieber und dort ging sie ihren eigenen Weg.
Unser Kunstkritiker Christian Gampert berichtete aus Zürich von der ersten Retrospektive über die Künstlerin Suzanne Duchamp. Ein äußerst ehrgeiziges Editionsprojekt deutscher Literaturgeschichte ist jetzt endlich vollendet. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Dabei handelt es sich um die historisch-kritische Schiller-Nationalausgabe der Werke, Briefe und Lebenszeugnisse. Nach dem 43. Band ist das editorische Großprojekt nun nach 85 Jahren abgeschlossen. Norbert Oellers, emeritierter Professor für Germanistik, war 59 Jahre Mitarbeiter der Schiller-Nationalausgabe und ab 1991 Herausgeber. Gegenüber Kultur heute betonte er auch die politische Bedeutung der Ausgabe in einem einst geteilten Deutschland.
Es war eine politische Angelegenheit. Das ging ja so weit, dass der Bundeskanzler 1972 bei einer Rede über die Lage der Nation von der Nationalausgabe als sehr hoffnungsreiches Unternehmen für eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten gesprochen hat. Das war damals sehr, sehr kritisch, weil in Berlin natürlich bei der DDR-Führung alles versucht wurde, um die Nationalausgabe als gemeinsames Unternehmen von Ost und West totzuschweigen.
Der 43. Band enthält neben umfangreichen Registern und Korrekturen auch bislang unerschlossene Texte. Heute Nachmittag wurde der Abschluss in Weimar gebührend gefeiert, unter anderem mit einem Rückblick auf die bewegte Geschichte der Schiller-Nationalausgabe.
So gab es gelegentlich politische Probleme, die ich jetzt hier nicht mehr erörtern will. Aber sie haben sich alle gelöst und das Ende ist hier Gott sei Dank vorhanden seit fast einem Jahr.
Um die Frage, wie politisch Kunst sein darf, geht es auch in einem umfangreichen Gastbeitrag des neuen Kulturstaatsministers, heute in der Süddeutschen Zeitung erschienen. Darin fürchtet Wolfram Weimer um die Freiheit der Kunst. Etwa dann, wenn wie jüngst eine Venusbronze aus einer Berliner Behörde verschwindet oder aber ein unbekleideter Michelangelo aus dem Schulunterricht in den USA. Nicht nur Nackte sind sowohl von links als auch von rechts bedroht, sondern jede Kunst mit Ambiguitätsverdacht, so Weimar. Schutz erhalte die Kunst nur in der Mitte, also dort, wo sich der Kulturstaatsminister gerne auffällt. In seiner neuen Rolle dürfte Weimar sich nun also als eine Art Gralshüter verstehen, der die freie Kunst auch gegen Cancel-Versuche verteidigt. Um den Begriff der Freiheit zu weiten und die Aufklärung leuchten zu lassen, wie ein Licht der Hoffnung.
Morgen geht es bei uns auch nochmal um Kulturstaatsminister Weimar. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten live auf Washington über den Besuch von Merz bei Trump. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Nuske.